Ich begrüße euch zu unserem neuen Parshish hier. Ach, tief inmitten der Ferien versammeln wir uns aus drei Ländern, um zusammen Torah zu lernen. Und ich gehe gleich zu einem Screenshare. Diese Woche haben wir Parshat Re'eh. Ja. Parshat Re'eh ist eine Parsha, die gefüllt ist mit vielen, vielen Dingen. Parshat Re'eh ist vielleicht die prototypische Parasha im Sefer Devarim, in dem vieles wiederholt wird, das wir bereits kennen. Also eigentliche Mitzvot, die wir von anderswo kennen, die wiederholt werden. Allerdings, wie die Gemara auch lehrt, es gibt immer etwas Neues dabei. Eine der Dinge, die insbesondere in Parshat Re'eh plötzlich auftauchen, ist folgendes. Ich schaue hier im 12. Kapitel. Eile hachukim v'mishpatim sind die Gesetze. Die Verordnungen und Gesetze, Asher Tishmuun La'asot, die ihr hüten sollt, sie zu tun, Ba'aretz, im Lande, Asher Natan Hashem Elokei Avotecha, Lecha, Lerishta, die der ewige, der Gott Allmächtige deiner Vorfahren dir in Erbe gibt, Kol Hayamim Asher Atem Chaim Al Adama, für alle Tage, die du auf dem Boden lebst. Das heißt, jetzt haben wir Mitzvot, die insbesondere mit Eretz Israel verbunden sind. Das haben wir noch nicht gesehen. Abed Tabdun et kol ha-mekomot asher avdu sham ha-goyim. Abed Tabdun, ihr sollt sicherlich zerstören et kol ha-mekomot, alle Orte asher avdu sham ha-goyim, wo die Völker dort gedient haben. Die Götzendienststätte asher atem yorshim otan, welche Völker gehen wir in der ganzen Welt rund und zerstören Altäre? Nein, es geht um ha-goyim asher atem yorshim otan, die Völker, die ihr jetzt ihr erobert ihr Land, ihr erbt von dieses Land, ihr bekommt das Land in Erbe. Was sollt ihr zerstören? Asher avdusham goyim et Elohim. Erstens eine kleine Bemerkung zur Struktur. Ich habe es schon in der Vergangenheit gemacht, ich mache es nochmals. Die Struktur von den Versen, die poetische Struktur der Versen in der Tora, im ganzen Tanach, ist anders, als was wir in Deutsch, ach die Prose. Prosa in biblisch-hebräisch ist anders als Prosa in Deutsch. Ihr sollt sicherlich zerstören alle Orte, wo dort die Völker gedient haben, die ihr in Erbe bekommt, ihre Götter. Ja, das liest man so. Mit Interjektion, welche Goyim, asher atem yorshim otam. Dieses Hin- und Hergehen ist typisch, ist normal in biblisch-hebräisch. Also jene Städte, wo sie ihre Götzen dienen, Al-Heharim, Haramim, auf den hohen Bergen, Wala Gwaot, und auf den Hügeln, Vetachat, Kol-Eitz, Ranan, und unter jedem feuchten, saftigen Baum. Ja. Wenn ich das stemme, ist erstens, warum erwähnen wir diese insbesondere? Weil es tatsächlich diese Orte waren, wo Tempel, Altäre errichtet wurden. Auf Bergen und Hügeln ist ziemlich selbstverständlich. Bis zum heutigen Tag sind das Orte, die symbolträchtig sind, und manche Anhänger mancher Religionen lieben es, die Zeichen ihrer Religion dort zu errichten. Was ist dieses Tachat Kol Etz Ra'anan unter jedem saftigen Baum? Das bezieht sich insbesondere auf den Götzendienst von Asherah. Asherah, eine weibliche Göttin von Knanitern, die von einem Baum symbolisiert wird. Der Prophet Schmuel beklagt sich, dass Juden manchmal auch Asherah nebenan gedient haben. Menschen haben sogar, wenn sie einen Baum ausgewählt hatten, um das als Asherah zu bezeichnen, bekleideten sie den Baum. Sie strickten Kleider für diese Bäume. Das war eine ganze Industrie. Also dort findet man diese Altäre. Wenn ihr das stem et mit bochotam, ihr sollt abreißen ihre Altäre, wenn sie bartem et matzevotam, ihre stehende Steine, das waren auch Arten Altäre aus einem Stein, ein normalen Altar ist aus verschiedenen, vielen Steinen gemacht, sollt ihr sie zerbrechen, vasherem und ihre Asherabäume, tisrefun baesh, sollt ihr im Feuer verbrennen. Ufsile Elohim, und die Statuen ihrer Götzer, Tegadeun, sollt ihr abhacken. Das letzte ist, das ist vielleicht noch insbesondere sehr interessant. Ihr sollt den Namen von jenem Ort verloren lassen gehen. Das ging so weit, dass manche Namen in der im Tanach, manche Ortsnamen ein bisschen komisch wirken. Und es sieht ganz danach aus, dass diese Mitzwa umgesetzt wurden. Menschen haben, wenn, also ich sage es mal anders, man erzählt von jemandem, der Rabbiner wurde. Wie er in seine neue Stelle aufgenommen wurde, hat er Postkarten an seine Familie verschickt, dass er Rabbiner in jedem Ort wurde, und die Leute, als sie die Karte bekommen haben, saßen Schiffe. Er wurde der Rabbiner von Christchurch, New Zealand. Um diese Umstände zu vermeiden, dass man dabei den Namen von anderen, also von Persönlichkeiten, andere Religionen, Götzen, was weiß ich, dass man diese nicht verewigt, heißt es, wie ibadetemet shmamin. Und wir haben eine Parallele, die zeige ich mal hier, eine mögliche Parallele hier. Das ist im Buch Bamidbar. So, das ist hier in Parashat Matot, wie ist es, am Ende von Sefer Bamidbar, Matot Masé, haben wir dieses Jahr zusammengelesen. Und die Stämme von Ruven und Gad bitten, sie mögen doch dieses Territorium, das von den kanaanitischen Königen Sichon und Og erobert wurde, zu Erbe bekommen. Das soll ihre Provinzen sein, ihre Bundesländer. Und nach einem Hin und Her, wo Moshe am Anfang beängstigt ist, stimmt Moshe dem zu. Vayitein lahem Moshe livnei Gad velivnei Ruven. Und also gab Moshe den Kindern Gad und den Kindern Ruven und dem halben Stamm Menasche das Königreich von Sichon und Og, Haaretz le'area bigvulot, das Land samt den Städten im ganzen Gebiet ringsum. Diese drei Städte haben aufgebaut: Divon, Atarot, Aroer, Atrot, Shofan, Ya'azer, Yadbaha, Bet Nimra, Bet Haran, befestigte Städte und Schaf. Rubeniter haben gebaut: Cheshbon, El Ale, Kiryataim, Nevo, Balmaon, Musabotchem. Nevo und Balmaon, Musabotchem. Da übersetzt er. Ich streite häufig mit dieser Übersetzung, aber hier stimmt es, deren Namen verändert wurden. Nach einer Erklärung wurde der Name verändert, weil er ein götzendienerischer Name war. Und was tut man dann? Das haben wir anderswo gelernt. Im Talmud wird ausgelegt, Letzanut, Spott, ist verboten. Mit Ausnahme von Spott von Avodah Zarah. Man hat einfach Namen geändert, manchmal ohne völlig die Avodah Zarah zu vergessen, sondern davon zu spotten. Entweder vergessen oder spotten. Aber das ist diese Idee, wie bei der Temet Shmamim in der Makomau. Das ist befohlen in Israel. Dann heißt es aber, Lotasun kenna Shomelokechem, das dürft ihr nicht dem ewigen Neugott Allmächtigen tun. Ki, sondern, El Makom Eshevcha Hashem Elokechem, an dem Ort, den der ewige euer Gott Allmächtige auserwählen wird, mit Kolchiftechem von all euren Stämmen, Nasum Et Shmo Sham, seinen Namen dort zu legen, zu widmen, le shichnot idreshu, vata shama, le shichnot idreshu werde ich jetzt nicht, sagen wir, le shichnot zu seiner Ruhestätte sollt ihr suchen und dort ankommen. Vavetem shama olotechem, dann bringt ihr dort eure Opfer und dort wird die geheiligte Speise essen. Lotasun, ihr sollt nicht tun, was wir heute tun. Ich kolesh rabbeinav, jeder, der tut das, was gerade ist in seinen Augen. Warum tun wir das? Wir sind noch nicht angekommen zur Ruhestätte, zur Erbschaft, Erbanteil, dass der Ewige, dein Gott, Allmächtige dir gibt. Ihr überquert den Jordan. Dann wird ihr in das Land, in dem Land, das der Ewige, euer Gott, Allmächtige euch in Erbe gibt, sich dort niederlassen. Wenn ihr Misaviv, und ihr wird Ruhe haben von all euren Feinde ringsum. Wie schafft ein Bettach, er wird in Sicherheit weilen. Weil ja, und dann wird sein, aber komisch, der Ort, den der Ewige, euer Gott Allmächtige, auserwählen wird, Scham, dort seinen Namen ruhen zu lassen. Scham, dort wird er bringen, was ich euch befehle. Also alle geheiligten Speisen. Wenn ich jetzt zusammenfassen darf, haben wir einen neuen Begriff, den wir bisher nicht hatten, nämlich den Ort, Asher Yivchar Hashem. Lassum et Shmosham, ja, der Ort, den Gott auswählen wird, um dort seinen Namen ruhen zu lassen. Shaken Shmosham. Es heißt hier, man soll alle Altäre zerbrechen, dann heißt es, Lotasun Ken, was sollt ihr nicht tun? Es gibt da zweierlei Auslegungen. Eine Möglichkeit ist, dass das sich auf dem Obigen bezieht. Man darf nicht Hekdesh zerstören, um ein Stück des Altars oder einen Teil von Beit HaMikdash kaputt zu machen, ist ein Isodoreiter. Ja, das darf man nicht. Eine andere Möglichkeit ist, dass sich das auf später bezieht. Ja. Lotasun ken, sagt Rashi, also die zweite Auslegung ist, man darf nicht überall einfach einen Altar errichten. Nur dort, wo es auserwählt ist. Andere Erklärung. Das heißt, das Lotasun Ken, ich zeige es nochmals, das Lotasun Ken kann entweder sich auf oben beziehen oder auf unten. Entweder auf dem Gebot, die Altäre der Götzendiener zu zerstören oder auf dem Gebot, den Ort aufzusuchen, wo der liebe Gott seinen Namen ruhen lassen wird. Was ist dieser Ort? Das haben wir gerade gesehen. Es wird sein, ja, derzeit dürft ihr überall Altäre errichten. Ich gehe hier mit der ersten Erklärung von Rashi, die mehr vor der Hand liegen ist im Text eigentlich. Auch wenn das bedeutet, dass das Lota Asun sich auf etwas bezieht, das wir an dieser Stelle noch nicht gesehen haben. Es bezieht sich auf, was wir hier haben. Lomba, ihr seid noch nicht angekommen bisher. An der Ruhestätte angekommen sind ihr noch nicht. Das heißt, deshalb opfert ihr überall. Wo haben die geopfert? Im Mishkan. Wo war der Mishkan? Wo sie waren? Sie reisten, der Mishkan reiste mit ihnen. Aber war wartet er denn? Ihr werdet den Jordanfluss überqueren. Wie schafft er Baaretz, ihr werdet euch niederlassen im Lande. Ja? Und dann wird Gott euch von allen Feinden befreien. Wie schafft er Betach? Und ihr werdet in Sicherheit weilen. Ja, und dann wird sein, das ist ein Programm, das ist 400 Jahre, diese Geschichte. Wartet er ja, denn geschieht unter Joshua. Aber dass es Frieden gibt, dass die Feinde ringsum keine Drohung mehr darstellen. Wie schafft ein Betach, das in Sicherheit weilen? Das geschah für eine kurze Zeit unter Shaul und definitiv, also definitiv, langfristig unter David. Und erst dann können wir so weit kommen, dass Gott einen Ort auswählt. Also was geschieht unter David? David wählt was aus? Den Tempelberg. Warum wählt er den Tempelberg aus? Dafür haben wir eine Erzählung in Divrei HaYamim, Parallelstelle in Shmuel, eine Stelle, die es in Shmuel und in Divrei HaYamim gibt, mit leichten Differenzen, die wichtig sind. So, diesen Pasuk kennen wir. Vayomer David el Gad, Zar li me'od, niplanabi ad Hashem, ki rabim rachmav, uviad Adam ale pola. Dieser Vers wird von vielen, vielen Leuten gesagt, als sie den Tachanun sprechen, also bei Nefilat HaPaim. Andere sagen es nicht, weil sie es als Funktion betrachten und nicht als eigentliches Gebet. Das Gebet ist, was direkt nachher folgt. Ist jetzt Nebensache. Wichtig ist, das kommt aus diesem Kontext, dass David das Volk Israel gezählt hat, und zwar umsonst. Und das wurde ihm als große Sünde angerechnet, und nicht nur für ihn, sondern anscheinend für das ganze Volk. Und der Prophet kommt zu David, sagt ihm, du und das Volk werden bestraft. Du wähl mal aus, welche Strafe du willst. Und er sagt, und eine der drei ist eine Plage, die 3 Tage dauert. Und David sagt, ich will das eher, weil da fühlt man, dass es direkt von Gott ist. Dann werden wir Tschuwa machen. Und tatsächlich hört die Plage ein bisschen frühzeitig auf. Also es hat sich bewährt. Vayiten Hashem Dever bei Israel me'aboker vad et moed. Ja. Vom Morgen bis zu bestimmter Zeit gab es eine Plage. Weil Yamot min ha'am midom dandat Be'er Sheva, 70.000 Menschen sind verstorben. Und an dieser Stelle streckte der Engel seine Hand über Jerusalem. In Divrei HaYamim wird dann das ausgelegt, was geschehen ist. Er sieht, das kennen wir aus Bechalbosch nur vor Viado, Netuya Jerusalem. Also diesen Vers kennen wir aus der Haggadah shel Pesach. Weil ich sah David et einav und David erhebt seine Augen, weil Jaret Malach Hashem, da sieht den Engel Gottes. Bechalbosch nur vor Viado, Netuya Jerusalem mit dem Schwert ausgestreckt über Jerusalem. Das sagen wir in der Haggadah. Was wir dort nicht weiterlesen, ist, was hier steht. Weil Paul David was kennen wir, Mechusim basakim abneem. David und die Skenim waren in Säcke gekleidet aus Trauer. Und wenn sie das gesehen haben, weiplu al pnehem, sie fielen auf ihrem Antlitz aus lauterer Furcht. Sie baten, sie flehten vor Gott. Und David sagt, er ist der Sünder. Das zeigt die Größe von David. Er ist der König Israels. Er steht dort vor allen Adligen. Und statt zu versuchen, sich zu schützen, sagt er umgekehrt. Wenn man da wieder El Elohim, Hallo Ania Martilim Notbam. Ich habe gesagt, dass man das Volk zählen soll. Ich habe gesündigt. Vara Hareoti. Ich habe das Böse gemacht. Warum sollen sie sterben? Was haben diese Menschen gemacht? Und dann aber, der Engel, statt dass er das Schwert fallen lässt, zeigt, dass das Schwert was anderes bedeutet. Und Malach Hashem amar el Gad. Und der Engel Gottes sprach zum...
Also ich habe verstanden, das ist die Quelle, woher König David wusste, dass es Jerusalem ist.
Die waren Jerusalem, Sie haben es gesehen. Das war jetzt nicht das Überraschende. Sondern der Prophet sagt zu Gad, Ki ale David lakim isbeach Hashem begoren arnan evusi. Dort lebte jemand. Die Chachamim sagen, also die Kommentare sagen, das war... Der König der Jebusiter, den David in seine Residenz gelassen hat. Und er hatte dort einen, Getreidespeicher. Ja. Und dort soll David ein Altar errichten, ein Misbach errichten. Und er geht dort und er kauft den Ort. Dieser Ort, wissen wir aus Überlieferung, und es gibt Hinweise im Text eigentlich auch, so David kaufte es. Es gibt gewisse Hinweise, die das mit Har HaMoriah verbinden. Behar Hashem Yera'eh, das wird sein im Berg Gottes, das ist Har HaMoriah. Und von Chazal wissen wir, dass dieser Ort auch noch weitere Deutungen hat. Zum Beispiel der Ort, wo wir haben Even HaShtiyah, aus dem die Welt erschaffen wurde, auch wenn ich nicht genau weiß, was das bedeutet, ist das aber, was dazu gehört. Also es gibt verschiedene Deutungen, dieser Ort ist besonders. Das ist der Ort, der dann später auserwählt wird. Natürlich heißt das nicht, er wurde nur sichtbar später auserwählt, in Wirklichkeit wird er früher auserwählt. Ja? Insbesondere mit Even HaShtiyah heißt das von der Erschaffung der Welt, dieser Ort bereits auserwählt ist. Aber wann wird er praktisch auserwählt, dass die Juden dort ihre Korbanot bringen sollen? Nachdem wie schafft den Betach, dass sie in Sicherheit weilen. Das ist die Zeit von David. Wie schafft den Betach? Dann war Yama Komashi Yifchar Hashem Elokechem Bo, Meshaken Shmo, Sham, Shamataviu. Okay. Jetzt wollte ich diesen Ramban zeigen. Sagt er so. Ich habe es erklärt, ich habe es ausgelegt wie Ibn Ezra. Jetzt werden wir die Kritik davon sehen. Amar Rabbi Avraham, sagt Rabbi Avraham Ibn Ezra, bederech Hapshat, nach der einfachen Erklärung, ki pirushubo, die man dort erklärt hat, bavush hayunosim im Masa el Masa, die reisten dort von Ort zu Ort. Ve'akriv olab Masa shirze. Und wenn jemand ein Opfer bringen will, dann hat er das getan. Und jeweils dort, wo sie reisten, dort war der Altar, der Misbach mit ihnen. Viesh Mishayten Bechotzna, der eine wird ein Ola bringen, der andere wird ein erstgeborenes Tier bringen. Viesh Mishayten, und jemand wird nicht bringen. Tja, Mitzvah Tulia Baaretz, denn die Mitzvah, um zu bringen, ist Tulia Baaretz. Das heißt, erst wenn man in Israel ist, gibt es die Pflicht, die Korbanot zu bringen. Wenn so dati, das ist nicht meine Meinung, Rak Tamo Shelo Ayukulam Yere Shamaim, sagt er, nicht alle haben ein Opfer gebracht, sie müssten erzogen werden. Das ist eine sehr wesentliche Sache, denn die Frage ist, welchen Stellenwert hat der Tempeldienst in der Tora? Ist er das Ideal oder ist er eine Konzession? Und Ramban sagt ganz, ganz klar, nein, das Ganze, dass wir nach Israel gehen, das ist dafür, dass wir ein Bet HaMikdash haben sollen und dass wir Gott dienen sollen. Und das alles ist sehr, 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 sehr zentral. Und deshalb sagt er, was geschieht jetzt? Was wir heute tun. Die Menschen sind nicht nur so genau. Ja? Aber von Rashi habe ich gezeigt, dass das Ganze sich überhaupt auf Bamot bezieht. Ja? Bamot waren ein Dorn ins Auge der Propheten, also Gott liebte es nicht. Jahrhundertelang machen Leute Stiblech überall, Bamot. Und sie bringen auf ihre Privataltäre ihre Opfer. Dabei entstehen bestimmte Gefahren. Es besteht die Gefahr, erstens, dass man nicht diese Einheit hat, die aus dem Beit HaMikdash hervorgeht. Zweitens, aus unserer Parasha lesen wir, dass Maasrot eine große Rolle spielen im Beit HaMikdash. Man hat im Beisein des Beit HaMikdash, das heißt in Jerusalem, die Maaser Sheni gegessen. Chazal, dass aus diesem Essen Yirat Shamayim hervorkommt. Wie kommt der Yirat Shamayim daraus? Das sieht man eigentlich im Text. Sagen Chazal, man befindet sich dort, es gibt dort Sanhedrin, es gibt dort den Kohen Gadol, die Kohanim, Rashi Batei Av, alle besondere Menschen, ganz viele heilige Menschen und einfach mit ihnen zu sein, bringt eine Atmosphäre, die sehr, sehr inspirierend ist. Und das sagt auch Ramban hier. Das heißt, denn ihr sollt eure Opfer an den Ort bringen, der vom ewigen, euer Gott Allmächtigen. Ich habe übersetzt an der Ruhestätte seines Namens. Aber Ramban sagt hier etwas Interessantes. Er sagt, Leshichnot Tidreshu, er legt den Nachdruck nicht auf Leshichnot, sondern auf Tidreshu. Shetelchu lo meretz merchakim, vetishalu ana derech bet Hashem. Er sollt einen langen Weg gehen und fragen, wohin gehe ich? Vetomru ishel reu, und eine wird dem anderen sagen, lechu venale el har Hashem, el bet elokei Yaakov, das ist aus Yeshayahu ein Zitat, gehen wir hoch zum Berg Gottes, dem Haus des Gott Allmächtigen Jakobs, ja, das ist, was hier gemeint ist. Lishichnot Tidreshau Vat Hashemah. Also, Derosh Umetze, was heißt Lishichnot Tidreshau? Du hast eine Mitzvah zu gehen, zu suchen, suche und dann wirst du Gott finden. Ja? Uvat Hashemah, dann kommst du dort an und du siehst das Antlitz Gottes sozusagen, also du bist beim Tempel. Alles Gottes ist der Hechal. Das heißt, wir haben hier eigentlich ganz viel Nachdruck, es kommt ein paar Mal vor, auf diese Gedanke, dass es einen Ort geben soll, wo wir Gott dienen. Das geht verloren, wenn man nicht diese Suche macht, wenn man nicht gemeinsam hinaufgeht, dann verliert man diese Anwesenheit der Gdolei Israel und der ganzen Inspiration. Allerdings gibt es auch andere Aspekte, nämlich, dass wenn man Bamot hat, es sehr leicht ist, mal ein Opfer nicht nur für Gott, sondern, also wenn alles nicht kontrolliert ist, ein Privataltäre, dann kann man auch Opfer bringen für Götzen. Oder man kann auf Götzen dienen. Eine Gefahr ist, dass man dann die Altäre, die man zu Hause hat, auch nutzt, um Götzen zu dienen, beziehungsweise Gott zu dienen, aber auf götzendienerische Art. Davon gibt es zwei verschiedene Stufen. Einerseits kann man Pulchan, die Art des Dienstes, der von Götzendiener für ihre Götzen eingesetzt werden, für Gott nutzen, was auch verboten ist. Eine andere Sache ist, man kann den theologischen Fehler machen, um Gott so zu dienen, wie die Heiden, ihre Götzen dienen. Was ich damit meine ist, ich habe schon häufig diese Phrase genutzt, die von Rav Menachem Leibtag kommt, God is not a vending machine. Es ist nicht so, man sagt dreimal Shachris und Kamarev und dann kriegt man eine bestimmte Sache, für die man gefragt hat. So funktioniert es nicht. Es ist nicht, man kann Gott nicht bestechen mit ein paar Gebete oder mit einem Opfer oder was weiß ich, sondern wir haben Gott zu dienen. Das heißt, von uns wird erwartet, dass wir uns nach einer bestimmten Art benehmen und dass wir Opfer bringen, ist ein Privileg, der uns hilft, um Gott näher zu kommen. Das ist ein komplexes Paket. Ja, darin spielt auch eine Rolle, dass wir mit Gott reden dürfen. Wir können ihn ansprechen mit unseren Sorgen und Bitten. Ja, aber es bleibt das Ziel, dass wir aufrichtige und heilige Leben führen. Und das ist gefährdet bei Ibamot. Und aus den Versen, die wir gelesen haben, lehren Chazal, dass es eine Zeit von Heter Bamot gibt und eine Zeit von Isur Bamot. Es gab Zeiten, wo die Bamot erlaubt waren, aber das Ziel ist, in eine Zeit anzukommen, wo die Bamot verboten sind. Und das sind sie seit dem ersten Beit HaMikdash auch bis dem heutigen Tag. Beim Gebet haben wir übrigens nicht den Begriff Worov Am Hadrat Melech, dass die Pracht des Königs besonders darin zu merken ist, wenn viele Menschen sich versammeln. Eine große Kundgebung gleicht nicht eine kleine Kundgebung. Und es ist daher besser, wenn man es schön gestalten kann, dass wir zahlreich zusammen beten. Wenn es aber statt Gebet eine Plauderei ist, dann kann man sich überlegen, ob es nicht besser ist, in kleineren Gruppen zu beten. Gut, das war's für heute. Danke für die Aufmerksamkeit.
Okay. Dankeschön und alles Gute.